Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Entdecke besondere Produkte lokaler Partner aus Mainz, Wiesbaden und Darmstadt.
Zwei Knaben machten sich den Jokus und tranken Most im Keller. Da mussten beide auf den Lokus, doch der Most war schneller.
Ja. Also, sehr schön.
Das kam damals bei den Weinfesten gut an. Ich finde es auch jetzt noch ganz goldig.
Ja.
Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum riecht Wein nach Litschi?
Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt's von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Ehlke.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der VM Wein Podcast Wein mal eins. Bei der letzten Folge haben wir euch so ein bisschen mitgenommen mit dem Winzer. Was macht der so im Jahr? Und wir sind gekommen bis in den Sommer. Und da waren wir so kurz vor der Lese. Wir haben schon berichtet, die Trauben waren schon weich, als wir das letzte Mal aufgehört haben. Und jetzt geht's weiter, René. Jetzt geht's so richtig in die Volle. Nämlich jetzt, ich hab's bei der letzten Folge schon gesagt, ist so die Hochzeit des Winzers. Da freut er sich drauf, den Rest des Jahres. Nämlich jetzt kann er die Ernte einbringen.
Ja, das ist genau meine Jahreszeit. Es gibt Pilze, es gibt Kürbisse. Als Hobbykoch ist das eine traumhafte Zeit und ich mag das auch, wenn es tagsüber dann noch schöne Sonnenstunden hat und so um 5, 6 Uhr merkt man langsam, oh, das schuckert's einem und dann geht man heim und vielleicht macht man auch schon das erste Mal das Öfelchen an.
Ja,
und
also ich muss sagen, ich als Hobbyesser mag den Herbst auch ganz gerne.
Nein, alles gut. Aber eigentlich, vor 20, 30 Jahren war die Erntezeit ja noch Oktober, November.
Ja, viel später. Stichwort Klimawandel.
Genau. Wir beide waren ja selbst noch aktiv. Ich erinnere mich da tatsächlich in Kindheitstagen an kalte, nasse Herbsttage, wo man von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr klamm im Weinberg stand und die Trauben per Hand eingeholt hat. Und diese Arbeit wurde von Rentnern, Hausfrauen und Kindern geleistet.
Ja.
Und dafür gab es ja schlussendlich auch die Herbstferien. Ja,
ja, und es gab... Ja gut, aber da bist du wahrscheinlich gleich dazu kommen. Es gab ja hier auch Bares für Rares.
Ja, es war das erste hart verdiente eigene Geld. Heute ist die Lese ohne Vollernter und oder unsere ausländischen Erntehelfer nicht mehr möglich. Und kaum ein Kind geht heute noch in den Herbst.
Ja.
Der Lohn für die Knochenarbeit war die Ims. Das war die Feier am letzten Lesetag. Wenn wir dann endlich durch waren, ja, dann wurde der Traktor und die Gefährte geschmückt. Man fuhr laut durchs Ort und zeigte an, so Männers, wir sind durch, wir haben es geschafft. Und auf dem Hof gab es dann Essen, Trinken und die Lohntüte.
Ja, und ich muss halt auch sagen, also ich kann mich an die Zeit auch sehr, sehr gut erinnern. Das war so in den 70ern, ja, damals war das einfach üblich, da waren, also wir Jungen, wir waren da so, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15, 16, 17, so neben dem Dreh, ja, da war es eben so, da waren meistens die Hausfrauen, die da mitgeholfen haben, ja, die haben in einer Tour gebabbelt, ja, in einer Tour. Aber die haben, so schnell wie sie gequatscht haben, haben die auch geschnitten, das war unfassbar. Also wir haben dann irgendwann mal gesagt, okay, heute gehen wir mal einen Wettkampf, ja, heute zeigen wir es denen mal, ja. Und ich habe wirklich mein Bestes gegeben und meine Kumpels, die da mitgegangen sind, auch keine Chance. Also die Frauen, die haben geschnitten, das war so wirklich, die haben auch, glaube ich, gar nicht hingeguckt. Also das war einfach so, automatisch ging das, ja. Also
Frauen sind Multitasking.
Ja, unfassbar, ja. Also das ging.
Ja, es war aber auch heimlich. Also man hat ja auch durchaus dann mittags mal wirklich noch ein Feuer schon gemacht.
Ja.
Und hat da Kartoffeln rein und vielleicht kam die Winzerin dann auch mit. Ja,
also in manchen Betrieben war das durchaus üblich, dass dann die Oma meistens, ja, die hat dann zu Hause gekocht und dann wurde das Essen ins Feld gebracht und dann hat man im Feld dann Dicksupp oder was es halt immer so gab, gegessen. Ja. Oder es gab dann auch Wurstbrote, ja, also mit Leberwurst, Blutwurst. Ja.
Und wir wissen alle, die schmecken am besten, ja, weil da hat es Fäschelche drüber gepifft.
Ja, das, die nannte man Feldstück. Ja. Es gab das Feldstück und das war meistens in Zeitungspapier eingewickelt. Mhm. Und der René hat es schon gesagt, da hat dann das Vögelchen drüber gepfiffen, sagt man bei uns in Rheinhessen. Oder hat man damals gesagt und die hat man dann auch abends gegessen. Ja, war,
schmecken am besten, die Heimgeburt.
Wunderbar, wunderbar. Ja, in der, jetzt muss man sagen, man soll es jetzt im Rückblick nicht zu sehr verklären, aber es war schon so eine Zeit, die war irgendwie entschleunigter und gemütlicher, als ich dann so, ja, mit so 17, wo ich dann auch so ein bisschen stämmiger war, da habe ich dann nicht mehr Weintrauben gelesen, habe ich die Butt getragen, also das ist diese Kiepe auf dem Rücken, ja, wo dann die Traubeneimer, also die Inhalte der Eimer reingelegt werden und je nachdem, in so eine Butt, da können auch schon mal 12, 13 Eimer konnten da schon mal reingehen, je nachdem, was eine ganz große oder eine normale war.
Und die Butt hat man dann in die Bütt getragen.
Genau, die Butt hat man in die Bütt geschüttet, ja, also den Inhalt. Und je nachdem, wie lang so eine Traubenzeile war, also eine Rebzeile war, dann konnte, und wenn es dann geregnet hat, dann konnte das schon mal echt heftiger Job sein. Und das Ausleeren dieser Butt in die Bütt, das war auch ein Kunststück für sich, also das musste man wirklich gelernt haben und meistens haben die Winzer dann so uns junge Kerle erstmal laufen lassen und haben es schon kaputt gelacht, wenn wir samt Butt in die Bütt gefallen sind. also das kam dann auch vor.
Ja, und dann mit schmierischen Stiefel auf der Leiter und
ja,
dann gibt es nämlich einen Trick, wie man die Bütt in die Butt schüttet sozusagen. Man muss das wirklich galant über die Schulter sozusagen.
Geht nur über die Schulter.
Geht nur über die Schulter.
Manche versuchen es dann am Anfang, wenn man ihnen das nicht sagt, so über den Kopf oder so. Das muss schief gehen. Ja. Also egal, wir hatten viel Spaß. Und für den Buttenträger, für den hat dann am Unimog oder am Traktor vorne noch was ganz anderes gewartet. Nämlich entweder ein Wein, der da immer war, oder auch mal Schnäpschen. Ja, so. Und dann ist dann die Beine schon wieder ganz von sich gelaufen. Allerdings, wenn man zu viel Trinkpausen eingelegt hat, dann war es auch nicht so toll. Also egal. War eine andere Zeit.
Und weißt du, was noch eklig war? Mhm. Wenn du so einen Spezialisten hattest, der den Eimer nicht so gut ausleeren konnte und hat der die Hälfte dann immer in den Nacken gekippt.
Ja, das war auch
das Thema. Fand ich auch, weil dann bist du heimgekommen und hast gebappt wie so gut's hier.
Natürlich.
Weil der ganze Traubensaft natürlich sehr zuckerhaltig.
Auch das schön. War auch toll. Ja, nein. Und da muss man sagen, unser Freund und mein Kollege Achim Schiff, der hatte mal einen Text geschrieben, wie so der Wandel dieser Herbstzeit, ja, und dieser Erntezeit und als die Vollernte dann so reingekommen sind und der und die Überschrift, die sehe ich heute noch vor Augen, die hieß Vollernter singen keine Lieder.
Ja.
Und das ist genauso ist es, ja. Das heißt, die Automatisierung in der Ernte hat auch dann zur Folge gehabt, die war übrigens irgendwo erforderlich, weil es erstmal keine Erntehelfer mehr gab, weil es gab dann eine Zeit so des Umbruchs, wo dann auch eben...
Ja, die Masse hat auch zugenommen.
Ja, auch die Erntehelfer, die damals waren, die hat dann immer zur Verfügung gestanden. Für Kinder und Jugendliche war das aber einmal kein Thema mehr. Mhm. Warum auch immer, das will ich jetzt gar nicht so tief ergründen. Also ich war damals sehr froh über die, keine Ahnung, was gezahlt wurde, 4, 5, 6 Mark die Stunde. Als Buttenträger, glaube ich, gab es 7 oder 8 Mark die Stunde. Ich habe mir davon einiges finanziert. Meinen ersten Kassettenrekorder beispielsweise und dann so einen kleinen tragbaren Fernsehen, das war damals schon eine super Nummer. Ja gut, also wie gesagt, ist eine andere Zeit gewesen, aber wir sind jetzt sehr, sehr abgeschweift, muss man sagen. Zurück zum Thema. Also in keiner Zeit, muss man sagen, im Jahr herrscht so viel Leben auf dem Winzerhof wie im Herbst. Man glaubt, und oft ist es auch so, dass die Winzer und Winzerinnen im Herbst so 24 Stunden am Tag arbeiten.
Nonstop.
Also es gibt so einige, ich denke da jetzt mal an unseren gemeinsamen Bekannten, den Arndt Klein. Mhm. Der ist nicht nur Winzer, sondern der ist auch Lohnunternehmer. Also er fährt einen Vollernter und erntet dann eben auch bei seinen Kollegen, bei seinen Berufskollegen die Trauben ab. Und für den ist es so, für den beginnt der Arbeitstag mitten in der Nacht. Ja? Also der fährt dann so ab 4 Uhr, fährt er los mit seinem Vollernter. Das ist gerade bei warmen Herbsten ist das auch ganz wichtig, weil die Trauben müssen kühl reinkommen. Also wenn da zu viel Sonne drauf ist, ist das nicht gut. Und das heißt, er fängt mitten in der Nacht an zu ernten. Es kann aber dann vorkommen, also an normalen Tagen, wo es dann nicht so heiß ist, dass er aber dann trotzdem, wenn dann Erntedruck ist, dass der bis abends um 10 Uhr unterwegs ist. Ja? Dann legt er sich ein paar Stunden in die Koje und fängt dann wieder an. Also es ist auch für die Lohnunternehmer auch ein sehr, sehr stressiger Job dann stressige Zeit in dieser Zeit. Und wenn das Wetter aber mitspielt, also wenn er schöne Bilderbuchherbste hat, dann kann man eben dann Sorte um Sorte gezielt und ohne Stress nach Hause holen und verarbeiten. Spielt das Wetter nicht mit, wenn es also regnet beispielsweise, ja, Und dann bricht ein bisschen Hektik aus. Man spricht dann von einem Turboherbst und ich erinnere mich da ans Jahr 2006. Da hat es am 3. Oktober, ja, Tag der Deutschen Einheit, hat es geregnet, was es konnte. Mhm. Bis dahin war alles eigentlich okay, aber durch diesen vielen Regen an diesem 3. Oktober war es klar, wir müssen ganz schnell die Trauben reinholen, sonst haben wir ganz viel Fäulnis.
Turbo-Jahrgang.
Turbo-Herbst. Aber da hat sich auch gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir Vollernte haben, weil die Vollernte haben vielen Winzern da die Ernte gerettet.
Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch.
Das ist ja der Wahnsinn!
Es wird mal wieder rot, René. Ich sehe schon wieder rot, nämlich den 2019er Roter Renner Spätburgunder Trocken aus dem Weingut Dillmann in Geisenheim.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir sind also im Rheingau.
Die zwei Jungs, glaube ich, von denen habe ich schon einiges gelesen und gehört.
Ja, aber beide haben einen Hut auf. Das ist so ihr Erkennungssymbol, ja. Die Jungs mit den Hüten.
Das hat ja auch was von Lukas Kraus in der Pfalz. Der hat ja der Winzer mit dem Hut.
Ja.
Mit dem bin ich in Facebook befreundet. Aber ich glaube, ich muss mich auch mit den Dillmännern befreunden, weil.
Ja, die sind cool drauf. Also beide. Ja. Also ich habe diesen Mail-Austausch, den wir da gepflegt haben. Also ich mit dem Marius, das war schon ganz, ganz witzig. Ja. Also zum Weingut vielleicht. Die Dillmanns sind so wirklich in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes Haus, ein bemerkenswertes Weingut. Das fängt damit an, dass das bis 2014 von Carlo Dillmann geführt wurde. Also der Carlo Dillmann hat das Weingut auch gegründet.
War der Papa.
Ja, und er war im Prinzip ein Nebenerwerbswinzer.
Okay.
Denn er war eigentlich vom Beruf Wasserschutzpolizist.
Oh.
Ja, also auch eine tolle Kombi. Ja. Also
Wasserputze hat man
genau, in der Stadt gesagt. Ein Wapo, der dann Wein macht. Ja. Und war Winzer, aber aus Leidenschaft und hat mit seiner Frau Annette dieses Gut geführt. Und erst als dann der Sohn Marcel mit seinem Weinbautechnikerabschluss, man höre und staune, Weinbautechniker, das sind unsere Favoriten sowieso, aus Weinsberg in den Rheingau zurückgekehrt ist, wurde aus dem Neben ein Haupterwerb. Mhm. Ja. Marcels Bruder Marius studierte bis 2016 Sportwissenschaften an der Gutenberg-Uni in Mainz.
Okay.
Aber die tiefe Verbindung zur Familie und auch zum Rheingau haben ihn dann zurück ins Weingut geführt. Da ist es ein bisschen auch für Marketing und gute Ideen so rund um den Wein
zuständig. Wenn ich das Etikett schon sehe und den Namen,
total
klasse, ist schon eine witzige Nummer.
Und das Weingut bewirtschaftet also 11 Hektar von Assmannshausen bis Wicker. Mhm. Also das ist auch schon eine ganz schöne Strecke im Rheingau, ja. Also Wicker ist somit das Östlichste, was der Rheingau zu bieten hat. Mhm. Ja. Und da muss man sagen, bemerkenswert, neben Riesling, also 70% und Spätburgunder 15%, das ist für den Rheingau noch normal, finden sich bei den Dillmanns auch Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc und Muscatella. Mhm. Also das sind dann die restlichen 15%.
Schon exotisch.
Für den Rheingau auf jeden Fall. Mhm. Der Marius Dillmann sagt, unsere Weine sollen wahre Glücksmomente entstehen lassen. Und wir kommen jetzt gleich zum Wein. Wir hatten den ja schon vorher probiert und ich muss sagen, das ist so, lieber Marius Dillmann, genau das passiert. Und was ich noch bemerkenswert zum Gut und zu diesem Sortiment dieses Gutes sagen möchte, die Namen der Weine. Also da muss man sagen, da sind die Jungs echt kreativ. Mhm. Also so gibt es beispielsweise einen feinen Herbert, ja, eine milde Hilde, eine Wundertüte, den Heidewitzka-Wein, ja, das ist, glaube ich, ein Muscatella, wenn ich das richtig erinnere.
Wobei Heidewitzka, Herr Kapitän, passt ja dann auch wieder zum Papa.
Ja, ja, klar. Und auch den roten Renner, wie gesagt, den wir heute vorstellen.
Ja, auf, mal jetzt ran an den Speck. Mhm. Also ich finde es gut, das habe ich mir gleich gedacht, ich finde es gut, dass wir den ein bisschen gekühlt haben, weil es ist ein Basis-Spätburgunder, das muss man sagen, wobei Basis... Wir haben noch nicht viel von Dillmanns probiert, aber wenn der Basis-Spätburgunder schon so eine geile Nummer ist, dann müssen wir unbedingt jetzt nochmal zum Nachprobieren hin. Also wir haben den so ein bisschen gekühlt, weil wir gedacht haben, das ist bestimmt so einer, und das ist ja auch so ein leichter, fruchtiger Johannisbeertyp, ein bisschen unfiltriert, schöne Tannine, so ein bisschen Speck, Kirsche.
Also das, Kirsche auf jeden Fall.
Das ist der Rotwein für jedes Sommerfest.
Genau. Und dieser Rotwein, da stimmt auch wieder der Spruch, guter Wein in Maßen genossen schadet auch in großen Mengen nicht. Und genau auf diesen Wein trifft das zu. Das ist so, wir haben es auch bei einer anderen Stelle schon mal gesagt, everybody's darling, aber auch nicht abwertend gemeint, nicht beliebig, sondern das ist ein Rotwein, in dem man sich so reinknien kann und reinsetzen kann. Also da hat man Lust auf das zweite Glas und wenn die Flasche leer ist, auch auf die zweite Flasche.
Ja.
Es ist ein wunderschönes Produkt, ja, man muss sagen, das ist den Dillmann richtig gut gelungen, ja, ein wunderbarer Spätburgunder, wie man ihn so auch in richtig großen Anbaugebieten vermuten könnte oder wo man auch herbekommen könnte. Und ich bin mal gespannt auf das Top-Spätburgunder-Produkt, weil wir werden demnächst mal zu Dillmanns hinfahren und werden mal das ganze Sortiment durchprobieren.
Ja, Jungs, wir kommen vorbei,
auf alle Fälle. Ja, da könnt ihr jetzt schon, also könnt schon mal einen Termin machen. Ja. So, hat uns beiden sehr, sehr, sehr
gut 12 Monate Hefelager im Holz, muss man noch dazu sagen.
Ja. Auch das noch?
Ja, das, haben wir vergessen. Also das ist ein Basis-Spätburgunder, man muss es nochmal wiederholen. Und Roter Renner trifft es.
Ja, das ist der Renner, ja. 100%.
So, also, sag mal noch die Daten.
Ja, die Daten zum Wein: 0,3 Gramm Restzucker, 5,3 Gramm Säure, 13 Volumenprozent Alkohol. Und jetzt müsst ihr euch festhalten, wenn ich den Preis sage, 8,50 Euro. Sensationell.
Ja, abartig sensationell.
Die trockenen Sommer der letzten Jahre, also wir hatten immer, da wurde ein Rekord nach dem anderen, ist da gepurzelt, immer früher angefangen zu ernten, Erntestart, September, Anfang September, ja, Ende August wurden dann teilweise schon die ersten Trauben für Federweisen gelesen. Ist mittlerweile übrigens Usus, also dass die ersten rausgehen. Dann gibt's dann Spezialisten, die rufen dann bei den Mädchen an: Ich habe mit der Weinlese begonnen im August. Ja. Ja. Das ist natürlich Quatsch, weil die haben gerade mal einen Wingert abgeerntet, um Federweisen zu machen. Ja, der Erntestart ist dann noch längst nicht in Sicht. Aber sie sind überall in der Zeitung und unter Umständen auch im Fernsehen und okay.
Ja, deswegen wollte ich auch nochmal den Exkurs physiologische Reife machen, weil der Begriff physiologische Reife, hatten wir in der ersten Sendung ja schon mal, ist in den letzten Jahren in Amerika entstanden und umfasst mehr Kriterien als nur Zucker- und Säuregehalt. Dabei wird die Färbung der Beerenhaut, die Elastizität des Fruchtfleisches, der Reifezustand der Traubenkerne und der Geschmack der Beeren berücksichtigt. Gerne, wie wir schon gesagt haben in der ersten Sendung,
bei der letzten Folge
werden da auch die Traubenkerne probiert und gekaut.
Ja, ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was das problematisch an dem frühen Lesebeginn und wenn wir zu viel Sonne haben, sind die Säurewerte. Da ist die Säure nicht mehr schwach, die geht in den Keller, ja, sie ist nicht vernünftig ausgebildet und die Säurewerte gehen dann immer weiter runter. Und wenn ein Wein keine Säure, das hatten wir im Jahrgang 2003, der wurde jetzt also als Jahrhundertjahrgang ja apostrophiert, super toll, weil der war halt auch sehr warm, die Beeren wurden halt, haben sich gefüllt, die waren dann auch zuckersüß, hohe Öxle gerade, allerdings wenig Säure. Ergebnis war, die Roten waren durchaus okay, bei den Weißen muss man sagen, die sind sehr schnell in die Grätsche gegangen, waren nicht sehr lagerfähig und die waren alkoholisch bis zum Abwinken. Ja. Also ich habe an anderer Stelle, in der anderen Staffel schon mal von dem Grauburgunder mit 15,5 Volumenprozent Alkohol
war erzählt. War keine Seltenheit bei dem 2-3er.
Ja, und das ist auch kein Spaß. So, immer mehr Winzerinnen und Winzer kommen gerade in Premiumlagen eben auf die Handlese zurück. Ja? Man hat also dann die Selektion schon im Weinberg. Also man kann dann einfach gucken, der Winzer instruiert dann seine Leser, okay, ihr schneidet bitte die und die und die Trauben. Handlese, wir haben ja vorhin eben gerade erzählt, es finden sich nicht mehr so viele Leute, die das machen wollen, Kinder und Jugendliche eigentlich gar nicht mehr, Deutsche. Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Erntehelfer mittlerweile aus Staaten wie Polen, Rumänien. In Nierstein, wo wir leben, gab es eine Tradition, die ist jetzt auch so ein bisschen am Abrückeln, mit Portugiesen, ganz viele Portugiesen. Das sind richtig gute, geschulte Kräfte, die also auch genau wissen, auf was es ankommt. Da muss man sagen, okay, bei der Handlese, was dann ins Feld geführt wird, an Vorteilen sind dann der Anteil der Blätter und der Stiele sei geringer und auch Selektionslese in mehreren Durchgängen wäre da möglich. Allerdings muss man auch sagen, die Vollernter, die haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht und die sind mittlerweile technisch so gut, dass damit Trauben auch wirklich sauber gelesen werden können. Mal ehrlich, jetzt bei der Masse an Lesegut, da kann auch nicht alles mit der Hand gelesen werden. Es gibt Weingüter, die ziehen das knallhart durch, ja, aber es ist ein Personalfaktor und auch ein Kostenfaktor.
Auf alle Fälle.
Klar, kann man, das sind aber auch dann Weingüter, da kostet die Flasche Wein nicht 5 Euro.
Nein. Ja.
So, ganz, ganz wichtig, also oberstes Ziel ist, die Trauben sollten eben unversehrt auf den Hof kommen. Man vermeidet eben dann auch zu große Gebinde, damit die Trauben sich durch das Eigengewicht nicht schon da eben quasi selbst anpressen. Also wenn das passiert, ist es dann eben insofern schlicht, da es dann schon zu einer gewissen Oxidation kommen kann, was die Qualität und den Geschmack natürlich beeinflusst. Und gerade bei großer Hitze ist das ein Problem, das habe ich vorhin schon gesagt, dann zu ernten bei großer Hitze, weil einfach das ist so eine Geschichte, die Trauben platzen dann auf, die sind zu warm, die gären dann auch zu schnell. Also wenn die dann gekältet werden, die muss man runterkühlen dann. Da gibt es verschiedene Methoden, Trockeneis und so weiter.
Ja, das ist schon sehr übt. In Österreich heißt der Traubenmost, der fetterweise ja auch Sturm.
Ja.
Und das leitet sich sicherlich auch von dem Stürmischen. Und umso warmer das Lesegut ist, umso stürmischer fängt es dann auch an zu gären. Und genau das will man vermeiden, weil es auch dann Aroma kostet.
Ja, der Most hat auch Auswirkungen auf unseren menschlichen Verdauungsapparat.
Nein, bitte nicht.
Entschuldigung, es gibt einen netten Vierzeiler, den ich jetzt ganz gern zitieren möchte, von meinem mittlerweile verstorbenen Kollegen Werner Baumann. Der war auch als Weinmoderator in den 70ern unterwegs und der hat dann immer diesen Vierzeiler gebracht. Zwei Knaben machten sich den Jokus und tranken Most im Keller. Da mussten beide auf den Lokus, doch der Most war schneller.
Ja. Also, sehr schön.
Das kam damals bei den Weinfesten gut an. Ich finde es auch jetzt noch ganz goldig.
Ja, sehr schön. Aber da wollte ich dich nochmal fragen, Tom, auf dem Hof selbst, also bei den Weingütern, erfolgt ja bei Spitzenprodukten durchaus nochmal eine Selektion von Trauben. Du hast es ja schon mal so ein Praktikumstag bei der wunderbaren Eva Vollmer und warst ganz erstaunt, was die nicht nur in den Weinbergen, sondern auch dann auf dem Hof für einen Aufwand betreibt.
Ja, also ich habe da keinen Praktikumstag gehabt, sondern die Eva hat gesagt, am Samstag gehen wir lesen, wir bräuchten noch ein paar Helfer. Und da habe ich gedacht, ich habe das schon Jahre, also ehrlich gesagt Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Da habe ich gedacht, ach, das könnten wir mal wieder machen, ja, mal wieder in den Herbst gehen, so wie früher. Und wie das immer so ist, wenn man so Sachen macht, die man früher mal irgendwann gemacht hat, also als junger Mensch, hinterher tut einem alles weh. Also das aber nur am Rande. Es war einfach so, ich bin dann zur Zeit war ich da, dann sind wir in den Weinberg gefahren, dann haben wir angefangen zu lesen, aber bevor wir angefangen haben, jeder hat zwei Eimer gehabt, damit fängt es schon mal an. Also ich bin als Jugendlicher, ich hatte einen Eimer gehabt, fertig. Ja. Und da haben wir alles reingeschnitten, was geht. Ja. So. Und da wurde übrigens auch keine Traube, also wenn man damals eine Beere auf den Boden gefallen ist,
Perlraffe.
Und meistens war es die Oma, die dann mit wachen Augen oder auch der Winzer selbst, wenn wir dann gesehen haben, dass da Trauben auf dem Boden lagen, ja, da gab es ein richtiges Donnerwetter. Perkelraffen, also Perkel ist die Traubenbeere, ja, in Rheinhessen. Und wenn man irgendwann mal, wenn es geregnet hat, wenn wir keinen Bock gehabt haben, dann hat man mal kurz den Gummistiefel drüber durchzogen, da war die Beere im Erdboden, da war es gut. Also für uns war es gut. Heute ist es überhaupt kein Thema mehr. Heute geht es nämlich genau, jetzt sind wir wieder bei der Eva Vollmer, geht es genau anders. Es geht um Mengenregulierung, es geht um Klasse statt Masse. Und da haben, also mit zwei Eimern wurde gelesen. Und da habe ich schon gesagt, was soll das? Da hat dann der Robert, das ist ihr Mann, der hat uns dann erklärt, was wir zu tun haben. In den einen Eimer sollten die absolut gesunden, also wo keine Fäulnis dran war, ja, die sollten da rein. Und in den anderen Eimer, da konnten auch Trauben reingelesen werden, die so ein bisschen, wo auch Faule dabei waren. Hat uns aber gleich darauf hingewiesen und hat es uns auch gezeigt, an einem Beispiel. Es gibt einen ganz bestimmten Pilz, der auch im Herbst auftritt, den man dann auf keinen Fall drin haben will, weil er den Wein komplett sauer macht und einen Fehlton reinbringt. Das ist dieser Penicillium-Pilz, ja, der ist so weiß-blau schimmelig. Wenn man sowas sieht, komplett weg. Ja, also gar nicht erst in den Eimer rein. So, dann kam dann der Buttenträger und dann haben wir die einen Trauben in den einen an die eine Butt reingelädt und dann die anderen in die andere Butt. Aber damit sind wir nicht fertig. Dann ist der Buttenträger runtergegangen und unten standen zwei große Bütten und zwischen den zwei großen Bütten war ein großes Brett gelegt und auf dieses Brett hat der Buttenträger die Trauben geleert. Also ich bin am Anfang aus dem Staunen gar nicht mehr rausgekommen, ja, weil das war bei uns damals alles ganz anders. So, und da stand unten stand dann der Robert und die Eva und die haben dann die Trauben sortiert. Mhm. Ja. Die einen da rein, die anderen da rein. So. Also nochmal, obwohl wir schon vorselektiert haben, haben die dann nochmal selektiert. So.
Die Guten ins
genau. Töpfchen. Und damit einfach wirklich nur das Beste vom Besten in der einen Bütte ist und der Rest in der anderen. Also es war sehr, sehr aufwendig und ich muss sagen, es war für mich aber auch sehr lehrsam, das alles nochmal mitzumachen. Und ich war froh, dass wir nicht einen ganzen Tag gelesen haben, sondern dass ich dann irgendwann nachmittags nach Hause konnte. Und am anderen Tag, also ich hatte 3 Tage lang Muskelkater, gut, ganz so schlimm war es nicht, aber auf jeden Fall, man hat gemerkt, wenn man sowas, da geht es ja auch um Bücken und hoch und wieder runter und so und dann sich bewegen. Und also das muss man ehrlich sagen, Weinlese ist schön, ja.
Aber kommen wir mal
macht zu, aber viel Arbeit.
Ja, ja. Kommen wir mal zu den Standards.
Ja.
Wie sieht es denn in der Regel aus?
Also in der Regel werden die Trauben vom Stiel befreit, sprich entrappt und dann mit einer Traubenmühle sanft zerdrückt. Also wenn die dann im Weingut sind, die Trauben. Jetzt nicht, das passiert nicht im Weinberg. Ja.
Ja.
Und bis der erste Saft dann austritt. Ganz schonend geht man heute mit diesem Lesegut um, so wenig wie möglich mechanisch bearbeiten, pumpen und so weiter, auch dann den Most. Das ist so die Devise. Meistens nutzt man dazu die Hydraulik. Also es gibt beispielsweise, werden Winzerhöfe und Kälterhäuser heute so konzipiert, dass man dann eben oben eine Traubenannahme hat, dass das dann geschüttet wird und dann in die Kälterstore reinkommt.
Und dann, also die Schwerkraft macht
ja, dann. Ja, die Schwerkraft wird dann genutzt. Mhm. Und dann aber auch von der Kälte gibt es dann meistens eine direkte Ableitung in den Keller, ins Fass, ja, wo dann der Most zum Gären hinkommt. Also es wird in der Regel, man versucht eben dieses Pumpen, was man früher eben so hatte, weitestgehend zu vermeiden. Schlussendlich, wenn die Trauben vom Weinberg in das Kälterhaus, also in den Winzerhof kommen, kommen die auf die Presse, weiße und Roséweine zeitnah, wobei es aber auch hier zu kurzen Maischestandzeiten kommen kann. Da gibt es heute ganz spezielle Weinstile, die kreiert wurden, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. René, bei Rotwein ist ja eigentlich komplett anders, oder?
Ja, also gerade bei Rosé und Weißwein ist das tatsächlich auch heute modern mit den Maischestandzeiten, ja. Um noch mehr Geschmack sozusagen rauszubekommen.
Stichwort Orangewein, da ist es dann noch mal anders.
Ja, oder? Das ist ja noch mal eine andere Philosophie, aber so leichte Maischestandzeiten auch deswegen, weil die Aromatik dann so ein bisschen.
Also gerade bei Burgundern, bei Grauburgundern oder auch bei Chardonnay hat man schon auch ab und zu mal ganz gerne.
Ja, Sauvignon auch.
Ja.
Dass man das. Und bei den Rotweinen ist es ja ganz anders oder ein bisschen anders. Rotwein entsteht in dem zunächst die Trauben Maische für eine gewisse Zeit vergoren wird. Also Trauben, Kerne, Schalen und der Saft bleiben zusammen. Und das kann durchaus 2 bis zu 30 Tage dauern, diese Maischegärung. Mhm. Und da löst sich ja dann der Anteil der in den Schalen enthaltenen Farbstoff, also die Anthocyane bei kurzer Verweildauer.
So heißen die, Anthocyane?
Ja.
Das habe ich überhaupt nie gewusst. Gut, dass es diesen Podcast gibt. Endlich weiß ich mal, dass die Dinge Anthocyane haben.
Ich frage es zunächst mal ab.
Sehr gut.
So, bei kürzerer Verweilzeit auf der Maische entsteht dann so ein eher zart gefärbter Roséwein. Ja? Mhm. Standard oder was heute sehr gern genommen wird, da kommen wir nochmal zum Thema Presse, sind diese pneumatischen Presse.
Also diese Kältern. Also früher hat man das einfach als, das ist die Kälte. Ne?
Früher hieß es Kälte, heute
ja.
Genau.
Heute sagt man eben Presse. Ja.
Genau. Also die pneumatischen sind eigentlich das A und O. Das Prinzip der heutigen häufig verwendeten Membranpressen gleicht sich so gut wie bei allen Herstellern und Modellen. Also da gibt es jetzt nicht mehr so eine
da ist so ein Schlauch drin halt, ja.
Genau.
Und der wird aufgeblasen.
Mittels einer halbseitig im Trommelkorb angebrachten Membran werden die Trauben gegen einen geschlitzten Korb gedrückt.
Also gegen die Wand.
Genau. Ja. Oder gegen, wenn die Presse zu ist, logischerweise, ja. Alles zu, sich vorstellen, wenn es zu ist, gegen innenliegende Saftkanäle. Mhm. Ja, und die sind selbstreinigend und wirken wie eine Drainage. Und nach der Pressung, hast du schon gesagt, geht der Most in den Gärbehälter. Diese können aus Edelstahl, Holz, Beton oder Kunststoff sein. Und wir erinnern uns auch an die Tongefäße, Quefri in Georgien, diese eingegrabenen Amphoren sozusagen.
Ja gut, also das ist ja diese Nummer auch mit Orangeweinen, ja. Das ist ja so eine Geschichte, die Winzer, die heute Orangeweine machen, die nehmen diese georgische Amphoren ja zum Vorbild.
Oder Beton ist ja auch ganz
wichtig,
haben wir ja auch gesehen, Granit.
Ja, wobei diese lange Maischezeit und die Vergärung auf der Maische von Weißweintrauben, die hat man jetzt erst wieder in den letzten Jahren entdeckt. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen beim Winzer oder auch bei einer Verkostung. Orange Wein ist so ein Trend. Ich möchte jetzt nicht sagen gewesen, ich glaube nicht, dass er schon wieder vorbei ist, aber ich denke, dass Orange Weine für manche Weintrinker tatsächlich eine Bereicherung auch sind. Allerdings muss man sich auf die Orangeweine einlassen. Ja? Das ist ein ganz anderes Weingefühl, ein ganz anderes Mundgefühl. Und die ersten Orangeweine, die ich getrunken habe, die fand ich ganz schrecklich. Ja? Aber ich habe mittlerweile wirklich einige getrunken, wo ich gesagt habe, die sind spicy, die sind richtig, sie haben in der Regel eine gewisse Würzigkeit und die sind auch wirklich super gute Menübegleiter. Mhm. Ja? Also wenn man da die richtigen Speisen dazu hat, ist das richtig klasse. Ja? Aber gut, kommen wir mal wieder von Orange zurück. Wenn Weine dann gären, ja, und dann geschieht das natürlich in der Regel unter Ausschluss von Sauerstoff, das nennt man reduktiven Ausbau, ja, mit oder ohne Zugabe von Reinzuchthefen. Das heißt, da geht es so ein bisschen darum, auch diese Philosophie entweder
Spontanvergärung
oder eben Reinzuchthefe.
Oder beides,
ja, genau.
Also angären lassen, spontan und dann...
Richtig, und wir hatten das in der letzten Staffel, hatten wir das ja auch schon mal gehabt, aber vielleicht ganz kurz zur Auffrischung, also bis in die 70er Jahre hinein gab es eigentlich nur diese Spontanvergärung. Mhm. Also es gab früher keine Hefen, Reinzuchthäfen oder so. Mhm. Und die gab es ja erst dann so, ja, ab der zweiten, ja, muss das sagen, so zweite Jahrhundert, Hälfte 20. Jahrhundert, kam das dann so, ich meine 60er, 70er Jahre kam das auf und da wurde dann eben Reinzuchthefe dann zum Angären benutzt. Ja. Mittlerweile gibt es wieder eine große Bewegung bei den Winzern, gerade bei den Jüngeren, zum sogenannten Spontanvergärung, die Spontis.
Ganz wichtig ist aber noch was.
Ja, dass man einfach gekühlt vergärt.
Richtig.
Ja. Also bei einer warmen Vergärung, also wenn der Keller eine gewisse Temperatur übersteigt, ja, dann rauscht die Gärung total durch. Das ist wirkt sich sehr negativ auf Aromen aus, ja. Und auch auf die Lagerfähigkeit, Langlebigkeit
des Weins,
auf die Qualität, ja. Also der Wein ist einfach, der ist schnell da, aber auch schnell weg, ja, so. Und deshalb versucht der Winzer, das hat man auch in früheren Zeiten, hat man das gemacht, dass die Keller wurden ja tief gebaut, die waren eben, die hatten schon eine gewisse
Kühle,
ja. Mhm. Und die hatten auch keine großen Temperaturschwankungen, mhm, ja. Aber mittlerweile ist es ja so, dass auch in großen Hallen vergoren wird, also die Winzer bauen sich keine Gewölbekeller mehr, sondern die haben halt eben Hallen, ja, in denen vergoren wird. Das ist dann der Keller, die nennen das Keller, aber es ist eigentlich eine Halle. Und da kann dann die Temperaturschwankung schon mal ein bisschen größer sein. Ja,
ja, aber meistens sind es ja heute computergesteuerte.
Ja, und jetzt, da hilft man sich ja der Technik. Ja, das heißt also, es gibt die gezügelte Gärführung, nennt sich das, ja, oder die gesteuerte Gärführung. Und man hat, das funktioniert vor allem in Edelstahltanks, weil da hat man dann Kühlplatten drin oder was auch immer. Und dann kann man mit dem Computer genau die Gärtemperatur einstellen und dann vergärt er eben bei, keine Ahnung, 16 Grad oder 17 Grad oder was auch immer. Ja, so, das ist aber, wie gesagt, wichtig, dass die Gärung langsam vorangeht, nicht zu schnell. Und jeden Tag, muss man sagen, ist der Winzer so Stunde um Stunde im Keller, überwacht die Gärung und solange, bis der Jungwein dann fertig ist und es zum Abstich kommt, also sprich die Trennung vom Hefedepot Saft, und der Wein wird dann dazu, und jetzt kommt es wieder, in ein anderes Behältnis gepumpt. Manchmal ist es aber einfach auch so, dass man den Wein oben abzieht, dass man die Hefe unten drin lässt. Also das ist, da gibt es
verschiedene
Techniken. Auch hier in den letzten Jahren weniger Pumpen, mehr Schwerkraft, ja, also mehr Hydraulik. Mhm. Wie gesagt, das Pumpen ist für den Wein halt gut. Ich möchte eine kleine Anekdote hier noch einfügen. Also ich war mal beim Winzer Gerd Göring, den kennst du auch ganz gut. Mölsheim, ja, gehört südliche Grenze Rheinhessen, nördliche Grenze Pfalz, Zellertal hatten wir ja auch schon mehrfach gehabt, der mit seiner Familie in Mölsheim die Gutschenke Alte Brennerei betreibt, führt bei mir in meinem Straußwirtschaftsführer die Top Ten an, ist wirklich eine fantastische Gastronomie, wenn das nach der Pandemie wieder möglich ist, und da sind wir jetzt ja gerade in der Phase, unbedingt hingehen.
Und der hat was gesagt.
Ja, der hat was gesagt. Und zwar, sein Credo ist, dem Wein im Keller Zeit lassen und möglichst nicht in den Gärvorgang eingreifen, ja? Aber immer ein Auge drauf haben. Er nennt das kontrolliertes Nichtstun und im richtigen Zeitpunkt das Falsche unterlassen.
Ist auch schön.
Und da hat er recht mit. Mhm. Ja. Aber wie geht's denn dann weiter?
Naja, sind die Weine dann filtriert, also von letzten Trubstoffen befreit, geschönt? Eine Schönung soll bei Wein- und Bierherstellung der Klärung und biochemischen Stabilisierung eines Weins oder eines Bieres dienen. Mit der Schönung wird durch das Ausfällen winziger Schwebteilchen der späteren Bildung von Trübungen und Schleiern vorgebeugt.
Ah ja, okay.
Ja, und dann wird der Wein noch mit Schwefel versorgt. Mhm. Warum überhaupt Sulfit in den Wein? Schwefel wirkt antimikrobiell und antioxidativ. Das Sulfit verhindert also, dass der Wein weiter gärt. Es schützt ihn vor zu schneller Oxidation. und erhöht damit seine Lagerfähigkeit. Das hatten wir ja schon mal in der ersten Staffel.
Ja.
Schwefel bewahrt somit auch den Geschmack des Weines, seine sensorischen Eigenschaften. Danach stehen die Weine eigentlich im Frühjahr bis Sommer zur Füllung bereit. So Tom, jetzt haben wir mal die wichtigsten Arbeiten aufgezählt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind natürlich Abfüllung, Marketing, Kundenkontakte, Messen, Weinfeste, Planungen neuer Weinberge und deren Anlage, Verwaltungsarbeit, unter der die Winzerinnen und Winzer ja auch stöhnen, Personalführung und so weiter und so weiter. Um mal auf den ersten Satz in der ersten Folge zu kommen, dass wir gesagt haben, die stehen den ganzen Tag in der Sonne. Und wenn du so die Marketing Anzeigen auch siehst von den Weinbauverbänden, da sitzen die immer an einem schönen Tisch und da steht was Leckeres drauf und die lachen fröhlich in die Kamera und prosten sich zu. Also der Winzerjob ist sicherlich sehr schön, sehr vielseitig, aber auch sehr anstrengend.
Ja, aber ich habe es ja in der ersten Folge dieses Themas, ja, was machen die Winzer im Ganzen, ja schon gesagt. Wenn man einen Winzer fragt, der wird sagen, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Ich sehe mein Produkt wachsen. Ja, ich habe Einfluss auf dieses Produkt. Ich kann es selbst gestalten. Und trotzdem habe ich jedes Jahr wieder eine neue Herausforderung, nämlich Weinbau ist Outdoor. Ja, das heißt also, ich bin vom Klima abhängig. Lässt der liebe Herrgott im April, Mai in Frost kommen, war es das? Ja? Habe ich Schädlingsbefall? Muss ich gucken, was ich mache? Und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, Winzer lebt immer mit der Natur, ja? Und er ist immer darauf angewiesen, was die Natur ihm schenkt. Ja? Mhm. Und deshalb betrachten viele Winzer halt auch das, was sie dann in die Flasche dann abfüllen, auch als ein Geschenk der Natur. Und das Geschenk fällt in einem Jahr mal üppiger und reichhaltiger, in einem anderen Jahr mal eben weniger aus. Aber man muss sagen, das Winzerleben, Winzerinnenleben ist absolut abwechslungsreich, spannend, voller Arbeit. Und es gilt dann auch immer mal wieder unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Also beispielsweise, wenn ich einen Weinberg neu anlege, das ist keine Entscheidung, die ich übermorgen wieder revidiere, ja. Wenn ich einen Weinberg anlege, das ist eine Entscheidung für die nächsten 20, 25, 30 Jahre. Mhm. Ja? Und das ist eine Investition, die ich da als Unternehmer, der ich dann auch als Winzer ja auch bin, tätige. Und da kann ich nicht sagen, oh Mist, ich habe mich jetzt im Klon beim Spätburgunder vergriffen. Ach, dann hacken wir den aus und machen dann.
Nee, das geht nicht.
Das geht schon, aber es kostet richtig Geld. Ja, also das ist eben so nicht. Ja. Dann Bürokratie, hast du ja auch schon gesagt, René, die EU sorgt da immer für Spannung und gute Laune bei den Winzern. Wenn man so wie wir also viele Winzer kennt und dann sagen die meisten, und das haben wir ja eben auch schon gesagt, das ist der schönste Job der Welt und wird dann eben nie was anderes machen. So René, jetzt sind wir auch bei diesem zweiten Teil der Folge so langsam am Ende angekommen. Was hat man denn so alles gehabt?
Ja, wir hatten die schönste Zeit des Jahres. Meine Empfindung ist der Herbst. Da geht's so richtig los. Wann wird geerntet? Wie wird geerntet? Wir haben gehabt, dass der Tom völlig überrascht war, wie die Eva Vollmer das macht. Wir hatten gesagt, wie wird denn gepresst? Wie geht's dann weiter? Wie wird vergoren? Wie wird später der Wein dann geschönt? Und wie wird der denn überhaupt klar? Also rundum gelungen. Und mir ist gerade aufgefallen, weil du das nochmal gesagt hast mit der Neuanlage der Weinberge. Ja. Also wenn wir noch eine dritte Staffel machen, dann wäre sicherlich auch mal ein Thema, weil ich heute Morgen in Facebook auch einen wunderbaren Bericht gesehen habe, wie werden Rebstöcke denn überhaupt gezogen? Wie kommen neue Reben in Neuanlagen? Und das waren, glaube ich, 25 Mal in die Hand genommen.
Die werden geboren von der Rebmutter.
Von Gott Bacchus gezeugt.
Ja.
Ja, so nein, Späßle. Aber das ist mir gerade aufgefallen, dass wir das auch noch gar nicht mal so richtig erzählt haben, was es da für einzelne Schritte gibt, bis überhaupt so ein Ding im Weinberg stehen kann. Ja.
Also bei Staffel 12, also wer die 11 und die 12 Staffeln hinter sich hat, der hat ein kleines Weinbaustudium.
Ich verstehe.
Ja. Nein, Unsinn. Also wir wollen ja genau das wollen wir nicht machen. Wir wollen ein bisschen Einblick geben. Wir sind hier keine Lehranstalt, sondern es soll eben auf eine informativ unterhaltsame Art geschehen. Entschuldigung. René, wir sind am Ende von dieser Folge. Das war die Folge 10. Folge 11 kommt denn. Und zwar, die heißt von Kleinoden und Spitzenreitern die Anbaugebiete im VRM-Land. Ja, darauf dürft ihr euch freuen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch heute wieder, sag du mal meinen Spruch mit der Mailadresse.
Ach, ja, bei Anregungen, wenn ihr Fragen habt oder sonst wie, dann bitte eine E-Mail an
weinmal1@vrm.de.
Ja, cool.
Teamwork.
Ja, haben wir gut hingekriegt.
Gigantisch.
Und gar nicht einstudiert.
Nee, eben, so ganz spontan eigentlich.
Wir sind Spontis.
Wir sind Spontis. Aber bei mir ist auch ein bisschen Reinzuchthäfig. Ja, okay,
so, Leute, das war's für heute.
Macht's gut.
Tschüss. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß wie wir auch.
Ja. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Allah, gute Nacht.
Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast Wein mal eins der VRM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmaleins des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Ehlke, VRM-Reporter und Weinjournalist, und René Hart, Weinentdecker und Veranstalter von Genussmärkten. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de/podcast.
Ein Angebot der VRM.